Hallo und herzlich willkommen zur Folge 43 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Heute sind wieder mit dabei Tobias. Hi Tobias.
Hallo.
Und Martin. Hi Martin.
Hi Tobias, du klingst aber komisch. Was hast du denn gemacht?
Ich habe heute einen etwas kratzigen Hals. Ich war das Wochenende jetzt viel unterwegs. Und von daher, ich war ja auch gestern auf einer Halloween-Party in Leipzig und das ging ja bis nachts um 5 und bin da auch erst jetzt vor circa 2 Stunden nach Hause gekommen und ich vermute mal, es wird gleich an meiner Tür klingeln, da ja ganz, ganz viele Kinder unterwegs sind, um Süßigkeiten zu ergattern.
Ist das bei euch so? Also ich habe gerade noch mit der Verwandtschaft aus Plauen telefoniert, die meinen, das gibt's da gar nicht, aber in Dresden ist es so.
Ja genau, also sehr, sehr, sehr viele Kinder habe ich da gesehen.
Okay, genau. Wir nehmen hier am 31. Oktober, also Montagabend, gerade auf. Das heißt, hier kann es auch nochmal klingeln. Aber das ist eben Halloween. Und das ist jetzt die Frage, wie wir jetzt vom Halloween-Hochor auf die Auer-Saison überleiten können. Hochor ist aber vielleicht genau das richtige Stichwort, weil wir sind auch nach dem, was haben wir jetzt, 13. Spieltag, Tabellenletzter mal wieder. Und müssen versuchen, uns da irgendwo rauszukämpfen. Wir gucken uns heute aber nochmal die Spiele an, die wir zuletzt gespielt haben. Auch da wieder Höhen und Tiefen dabei. Dann werden wir mal einen Blick drauf werfen auf die Mitgliederversammlung, die wir am 12. November vor der Brust haben. Und dann haben wir doch noch ein paar Spiele, bevor wir dann Anfang November, Mitte November dann auch schon in die Winterpause gehen können. Das gucken wir uns dann heute alles an. Ja, beginnen wollen wir vielleicht recht aktuell mit dem Spiel gegen Elversberg. Das war jetzt gerade am letzten Wochenende. Am Samstag haben wir hier ein 1:1 geholt zu Hause und du, Martin, warst ja vor Ort. Aber ich glaube, der Fußballtag begann nicht mit dem Spiel gegen Elversberg, oder?
Ja, genau. Ich war um 11, also kurz nach 11 war ich dann auch da bei der U17 noch. Die haben gegen den FC Karlsruhe Jena gespielt, 0:0. Ja, kämpferisches Spiel. Ich fand jetzt Jena auch gar nicht so schlecht dafür, dass Jena bis dahin noch gar keinen einzigen Punkt hatte. Aber insgesamt auch ein ziemlich enttäuschendes Spiel. Und das ist einfach zu wenig, wenn man sich da jetzt nochmal die Tabelle anguckt. Mittlerweile ist man, glaube ich, ja, 6 Punkte schon hinter dem rettenden Ufer. Also steigen halt auch in der Bundesliga relativ viele Vereine ab. Und das wäre auf jeden Fall so ein Heimspiel gewesen, was man hätte gewinnen müssen. Also schade, ja, schade auch, ich war leider zu spät, das ließ sich nicht anders machen, ich bin schon um 6 hier los, aber ja, das ist gerade, gibt's Bauarbeiten da zwischen Leipzig und Altenburg und deshalb muss man halt über Chemnitz fahren, was ewig dauert, also ich habe über 5 Stunden gebraucht, nicht so schön, dann trotzdem zu spät zu kommen, aber immerhin, wie war da?
Und wahrscheinlich gutes Fußballwetter, oder? Ich hatte jetzt gehört, gestern der Sonntag war irgendwie Aue der wärmste Ort in Deutschland mit 26 Grad, war wahrscheinlich Samstag auch schon ähnlich schön, oder?
Schönes Fußballwetter hat man ja auch nochmal daran gesehen, dass die Zuschauerzahl beim Profispiel nochmal deutlich höher war, also ich glaube, da waren nochmal insgesamt 1.000-2.000 Leute, die sich eine Tageskarte geholt haben oder halt nochmal kurzfristig im Online-Shop zugeschlagen haben, also so schlecht war ja dann auch die Zuschauerzahl bei den Profis nicht. Ich glaube, so 6.500 waren es ungefähr. Ich kann ja nochmal vielleicht ganz genau nachgucken, aber ja, eigentlich perfektes Wetter, ne? Und es läuft ja auch gerade nicht so schlecht. Man hätte vielleicht jetzt auch mehr erwarten können, aber klar, das sind natürlich die letzten Wochen, die danach wirken.
Aber es ist auch ein Samstag, Nachmittagsspiel, schönes Wetter. Elversberg jetzt nicht so der top-attraktive Gegner, wo sie da auf Platz 1 sind. Also ich glaube, da kann man schon auch mit ein bisschen mehr als 6.000 Zuschauern rechnen. Aber gut. Wie sah es denn mit der Zuschauersituation bei der U17 aus? Würde mich interessieren. Wie viel kommen da denn so zu den Spielen?
Ja, ich würde mal sagen, da waren so 50 bis 100. Also kostet auch 5 Euro
Eltern,
Eintritt.
Ja, viele Eltern. Plus ein paar.
Der bekannte Aue-Fotograf Menne war auch da. Ja, also gibt immer schon Leute, die da, glaube ich, regelmäßig hingehen und klar, hauptsächlich sind das halt die Eltern und jetzt auch aus Jena waren wahrscheinlich auch ein paar Eltern da, ist ja nicht so weit mit dem Auto von Jena nach Aue.
Ja, ja. Obwohl es halt so gut gelegen ist, ne? Dass auch dann man das U17-Spiel angucken kann, danach noch das Spiel der Ersten, aber werden sich dann wahrscheinlich doch kaum jemand aufraffen können, dann 2 Spiele da vor Ort sich anzugucken. Ja, ich habe es gerade mal rausgesucht, also die U17 ist auf Platz 14 von 17 Mannschaften aktuell, 8 Spiele gespielt, 5 Punkte. Das ist wenig, das klingt relativ wenig und du hast ja schon gesagt, auch ein paar Punkte noch bis zum rettenden Ufer. Ja, wünsche mal Philipp Hauck und der Mannschaft natürlich wieder alles Gute, dass sie da rauskommen. Wenn wir dann schon gleich bei der Jugend sind, können wir vielleicht noch gleich die U19 hinterher schicken, die ja letztes Jahr so super knapp den Aufstieg in die Bundesliga verfehlt haben, auch mit einem relativ schwachen Start jetzt in diese Saison mit 7 Spielen, 8 Punkten und Platz 11 von 14. Ja, das scheint es ja in diesem Jahr wohl nicht Richtung Aufstieg zu gehen, sondern da wird man ja andere Kämpfe ausfighten müssen.
Obwohl das ja auch der Jahrgang ist, der aufgestiegen ist, ne? Oder beziehungsweise der die Klasse letztes Jahr gehalten hat in der B-Jugend. Also.
Die Bundesliga schon gespielt haben, ne? Ja. Und trotzdem hat man da scheinbar Schwierigkeiten oder natürlich auch dann wieder starke Gegner in der Gruppe. Okay, ich glaube, U19 hatte jetzt spielfrei dieses Wochenende. Habe ich jedenfalls kein Ergebnis gefunden. Und dann, ja, gehen wir doch gleich direkt dann über ins Spiel gegen Elversberg. Wie war die Stimmung im Stadion? Wie war es vorher während des Spiels, Martin?
Also ich fand es eigentlich ganz gut. Also so, ja, ich war jetzt in der Nähe vom Familienblock, war da auch ein bekannter Groundhopper, den habe ich Hallo gesagt und von TB übrigens ein Fan, wenn er uns hört, viele Grüße. Und ja, das war schon ganz gut, glaube ich, gelaunt. Also ich fand jetzt auch, dass das ein ganz normales Heimspiel war. Waren halt viele Lücken bei den Plätzen, aber na gut, der, wie du schon sagtest, der Gegner zieht halt nicht besonders viel. Ja, die Kurve fand ich ziemlich laut, also war okay. Aber selbst da waren ziemlich große Lücken. Also OP am Rand war total leer zum Beispiel. Finde ich, konnte man schon krasser sehen als jetzt bei normalen Spielen. Also gegen Halle oder sowas wahrscheinlich deutlich voller.
Ja, da können wir gleich noch was dazu sagen, weil Tobias und ich, wir zwei waren ja im Spiel gegen Halle, kommen wir gleich noch mit drauf. Aber da fand ich es halt schon überragend, wie viel da dann, ich glaube, waren sich da so, glaube ich, 11.000 oder so an einem Freitagabend. Auch gerade natürlich Halle, auch nochmal einen vollen Gästeblock, auf den wahrscheinlich auch nochmal zu sprechen sein wird. Sagen wir mal, eine viel, viel bessere und schönere Atmosphäre natürlich. Aber gut, das ist nun mal jetzt auch die aktuelle Lage, wo wir wahrscheinlich viele Erfolgsfans nicht ins Stadion ziehen, die dann halt sich so ein Gegurke dann nicht angucken. Wobei, das Spiel war ja alles andere als ein Gegurke. Ich glaube, ein sehr, sehr attraktives Spiel. Tobias, hast du was gesehen vom Spiel überhaupt oder warst du schon im Halloween-Fieber?
Nein, also ich habe es auf Magenta gesehen. Ich konnte ja nicht fahren, weil ich ja dann einfach noch aufgebrochen bin, auch dann oder aufbrechen wollte dann noch nach Leipzig. Und ich habe da eine persönlich sehr starke erste Halbzeit gesehen. Ich glaube, das war mit die stärkste Halbzeit, die ich auch bisher von Aue gesehen habe. Also gerade Maximilian Thiel hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Marvin Stefaniak hat auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Man hat einfach eine ganz hohe läuferische Bereitschaft gesehen, eine kämpferische Bereitschaft, ein gutes Pressing hat man gesehen. Man hat sich einfach auch viele Chancen generiert. Das war ja unter Ross leider nicht so. Da war es ja einfach auch so, das wirkt ja alles relativ planlos, aber man hat jetzt einfach auch ein gutes Spiel gesehen. Also man hat das 3-4-3, das 4-2-3-1, was sie gespielt hatten, das haben sie gut gemacht. Und auch ein Alexander Sorge stand da hinten auch relativ stabil. Der Tim Dannhoff hat seine Sache auch im Wesentlichen gut gemacht. Es war natürlich wieder sehr bezeichnend, dass du in der zweiten Halbzeit direkt sozusagen auch das 0-1 kriegst. Nach einer Ecke war das, glaube ich, der stand ja vollkommen frei. Aber umso besser ist, dass Paul-Philipp Besson sozusagen dann den Ball dann auch noch mit einem hohen kämpferischen Einsatz ja auch noch reingestochert hat. Ja, am Ende muss man sagen, war das 1-1 schon am Ende auch verdient, weil man einfach auch gemerkt hat, dass die erste Halbzeit ganz, ganz viele Kräfte gefressen hat und sozusagen auch zu hinten raus einfach auch die Körner gefehlt haben und dass einmal mehr uns Martin Menne uns da auch ein Stück weit auch den Hintern gerettet hat.
Also verdient, du sagst verdient, sorry, aber man muss nach der ersten Halbzeit führen. Und dann hat man ein Heimspiel und dann hast du auch ein ganz anderes Spiel, als wenn du in Rückstand erstmal gerätst. Also es ist ja ziemlich gut, dass du nach einem Rückstand mit dem nächsten Angriff direkt das 1-1 machst, aber das ist ein Heimspiel, okay, die sind Tabellenführer, haben Auslass und nicht verloren, klar, also sind gute Argumente, aber mit so einer Saisonleistung musst du eigentlich gewinnen, also das ist dann ärgerlich, also ich finde es ärgerlich. Und es war doch sehr, sehr viel drin, also die erste Halbzeit war wahrscheinlich eine der besten Saisonleistungen, ob es jetzt die beste Saisonleistung war, puh, weiß ich nicht, aber ich finde, man hätte es locker gewinnen können.
Definitiv. Also man hat einfach auch gemerkt, dass einfach so da vorne so ein bisschen einfach auch so dieser klassische Knipser einfach auch fehlt. Also ich meine, Boris Tschatschi ist sozusagen, also das fällt mir immer wieder auf, wie langsam dieser Mann eigentlich ist. Dass der so ein bisschen, der ist zwar wuchtig, er kann da aber eigentlich nur ganz, ganz wenig Präsenz einfach auch da vorne entwickeln. Und Paul-Philipp Besson ist einfach, der ist schnell, aber der ist einfach noch nicht sonderlich torgefährlich. Also, na, das ist ein relativ großes Problem, muss ich sagen. Aber man muss natürlich sagen, Marvin Stefaniak und Maximilian Thiel sind einfach auch in der Offensive und unsere Unterschiedsspieler. Und also theoretisch musst du das gewinnen, aber das ist halt auch das Pech, was du hast, wenn du halt einfach auch hinten drin stehst und dir einfach vollkommen auch das Selbstbewusstsein fehlt.
Ja, aber fehlt dir das Selbstbewusstsein? Also klar, ich finde, es wird auch dieses Pferdspiel ziemlich schlecht geschrieben. Also weiß ich nicht, warum, wie Leute darauf kommen. Ich habe es ehrlicherweise nicht komplett gesehen, aber es ist auch nicht katastrophal oder so, was dann teilweise geredet wird. Also weiß ich nicht, warum soll das Selbstvertrauen fehlen? Also dass du deine Chancen nicht machst, das hängt doch nicht mit dem Tabellenplatz zusammen.
Naja, ich glaube, wenn du mit einem höheren Selbstverständnis irgendwie reingehst, dann traust du dich natürlich im Wesentlichen mehr und arbeitest du einfach auch mit dem größeren Selbstverständnis.
Ich glaube, es ist ja unbestritten, dass man mit Mut und Selbstvertrauen dann doch auch Dinge vielleicht, und das ist ja auch wie immer, im Fußball geht es auch um Kleinigkeiten, dann halt Dinge irgendwie ein klein wenig anders macht oder den kleinen wenig mutigeren Weg sucht, der dann im Zweifel auch immer der bessere ist, dass das halt aktuell fehlt, das hat man auch wieder gesehen. Ich bin da auch so ein bisschen bei Martin, weil mir diese positive Energie nach dem Spiel, die man so gespürt hat im Interview von Carsten Müller und auch aus der Presse und auch aus der Fanszene bei Twitter, Facebook und wo auch immer, diese gute Laune konnte ich tatsächlich nicht so nachvollziehen, weil ich auch dieses Spiel gesehen habe und echt verärgert war, dass wir mal wieder ein gutes Spiel gemacht haben und selbst diese guten Spiele einfach nicht gewinnen. Und sind wir mal ehrlich, darauf kommt es jetzt aktuell drauf an. Leute, wir sind Letzter, wir sind Tabellenletzter und haben aus 13 Spielen gerade mal 11 Punkte geholt. Und dann ist es mir auch egal, erstmal gegen wen wir 14 Spiele, so noch schlimmer. Auch dass wir gegen Elversberg, den natürlich Top-Favoriten und auch gerade in dieser Saison Top-Team, die eben wenig verloren haben, auswärts glaube ich noch gar nicht verloren haben, dass wir die an die Wand gespielt haben, hilft uns im Endeffekt überhaupt nichts, weil wir eben auch diese 3 blöden Punkte nicht gekriegt haben. Und die hätten wir, finde ich, auf jeden Fall verdient gehabt nach dieser ersten Halbzeit. Fand ich auch sehr, sehr gut. Ob es jetzt auch die beste war, ich fand, wir haben auch andere Superspiele gemacht, gegen Meppen oder auch gegen Dresden Heimspiel, waren wir auch drückend überlegen. Jetzt wieder, und da sieht man auch, das Mittelfeld finde ich auch überragend. Brauchen wir nichts mehr dazu zu sagen, hast du schon, Tobias, gesagt. Aber uns fehlt halt vorn drin diese Vollstrecker-Mentalität. Ja? Und Boris Tschatschi, schwierig, also klar ist es so ein Zielspieler, der vielleicht mal so Bälle verteilen kann, hat er aber jetzt auch zugegebenermaßen am Samstag irgendwie ein paar Situationen wieder drin gehabt, wo ich mir irgendwie gegen den Kopf geschlagen habe. Paul-Philipp Besson wird mir auch zu sehr hochgejubelt oder zu sehr gefordert, jetzt hat er mal sein Startelf-Debüt gehabt, klar, schnell, quirlig, hat ein paar Bälle geholt, hat glaube ich auch die richtige Einstellung zum Spiel zu kämpfen und sich die Lunge aus dem Hals zu rennen, das macht er alles. Aber wenn es dann halt darum geht, als Stürmer Tore zu schießen, das tut mir halt leid, das hat halt nicht geklappt. Ja? Und da hat er halt auch wieder die falschen Entscheidungen dann vorm Tor getroffen. Und guckt euch mal an, also ich weiß nicht, hat jemand die Expected Goals rausgesucht? Ich weiß jetzt nicht, ob wir so große Chancen wirklich hatten. Wir hatten ein Übergewicht, wir waren überlegen bezüglich Ballbesitz oder auch bei Gewinner, wahrscheinlich auch im Mittelfeld. Aber so wirklich große Torchancen, wo man gesagt hat, jetzt liegt das Tor in der Luft und der Torwart hat jetzt auch nicht super irgendwie Dinger aus dem Winkel geholt. Das war mir dann im Endeffekt dann einfach auch wirklich, ja, wie gesagt, zu positiv, dass dann auch ein Carsten Müller sich dann hinstellt und sagt, das war ein sehr gutes Spiel und vielen Dank, Mannschaft, für dieses Spiel. Ich finde, für solche Aussagen hätte man die 3 Punkte holen müssen, um so die Mannschaft hoch zu hypen und so zufrieden einfach zu sein mit diesem Spiel, weil, wie gesagt, nochmal, da haben mir einfach diese 2 fehlenden Punkte dann gefehlt. Das war mir zu positiv. Wir sind letzter. Durch diesen Punkt sind wir letzter geworden, weil eben auch andere Mannschaften, auch gegen Top-Teams, halt auch mal die 3 Punkte holen. Und ja, wir tun das nicht. Und deswegen war ich echt auch angefressen, dass wir da A, das Spiel nicht gewonnen haben und B, dass rundherum im Zweifel irgendwie alle dieses Spiel so super fanden. Wie gesagt, mir haben die Tore gefehlt und auf die kommt es im Fußball eben drauf an. Naja, positive Stimmung dann wahrscheinlich, aber trotzdem auch im Stadion, Martin, oder? Wie war es nach Schlusspfiff? Wie war es um dich herum? Was hat dein Groundhopper-Kumpel zum Spiel gesagt?
Also ich musste mit dem Abpfiff abhauen wegen dem Bus, weil der Bus ja, Tobias kennt ja das Problem und dann war ja noch das Problem, dass das Spiel im MDR lief, damit war es 3 Minuten später als normal, also es fing ja erst 3 nach an. Es war alles sehr, sehr knapp. Ich bin auch vor der Polizei über eine rote Ampel gelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Die mir auch vorher gesagt haben, ja, sie können jetzt nicht hier vor der Polizei über die rote Ampel laufen. Meinte ich so, ja, ich muss zum Bus. Dann haben wir da einen abgehechelt und kam dann noch am Bus gerade an, der wurde gerade losfahren und guckte mich schon so an, ja, nach Chemnitz, ja, 6:30 hier. Naja, also schon ganz witzig. Ja, mein Bekannter, den habe ich ehrlicherweise in der Halbzeit gesehen. Und klar, die erste Halbzeit war besser von Aue. Und dann meinte er so, wie spielt jetzt der Tabellenletzte gegen den Tabellenärzten? Finde ich gar nicht und so. Also fand es auch ziemlich gutes Spiel von Aue. Aber ich meine, klar, Aue ist halt auch nicht der typische Tabellenletzte. Das liegt aber auch daran, ich meine, wenn du die Punkte mal ausrechnest, guck dir halt die Rostzeit an und guck dir die Carsten-Müller-Zeit an. Natürlich hätte man da interpoliert viel, viel mehr Punkte. Dann hätte wahrscheinlich nicht alle Spiele so dumm verloren.
Ja, also Carsten Müller, 5 Spiele. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 8 daraus, ne? Also 8 Punkte aus 5 Spielen.
Wieso 5? Der hat doch 4 Spiele erst gemacht.
Nee, 5. Nee, ich dachte 5, oder? 5.
Zweimal gewonnen.
Oldenburg-Meppen gewonnen, dann.
Einmal verloren, zweimal unentschieden, ja.
Richtig. Einmal unentschieden gegen Fair und die 2 unentschieden, genau. Und es sind halt auch da nur 8 Punkte dann eben auch. Klar, es hat uns da unten erstmal ein paar Punkte gebracht und wir haben den ersten Saisonsieg überhaupt geschafft, aber. Wir brauchen einfach Punkte und das ist jetzt mit dem 14. Spieltag eben, sagen wir mal, in Drittel, mehr als ein Drittel ist schon gespielt und ja, man sieht ja dann auch, man kann nicht die Leistung von einem Spiel dann aufs andere übertragen und da kommen wir jetzt auf die anderen Spiele gegen Ferl und Halle. Ferl, muss ich auch zugeben, habe ich nicht gesehen, habe ich nur eine Zusammenfassung gesehen, war wohl auch eine ziemlich schwarze zweite Halbzeit, wie ich ja nachgelesen hatte. Hat jemand noch was dazu zu sagen? Sonst würde ich fast dann zu den Punktgewinnen gegen die anderen beiden kommen.
Also ich hab's halt auch nur ausschnittsweise gesehen und letztlich gesehen, es wirkte so ein bisschen, also ich meine, wir gehen da ja relativ früh in Führung, verlieren dann aber eigentlich komplett den Faden aus der Hand. Also so ein bisschen, es war so ein bisschen so, ja. Vielleicht auch so ein Rückfall, auch so in alte Zeiten, wo, also eigentlich, du gehst in Führung und lässt dir dann am Ende so Dinge auch noch einschränken, außerdem von dem Typen, der Otto heißt, was für ein Otto? Was ein Otto? Und da muss man dann, Jari Otto ist es gewesen. Und ja, das ist auch so ein Ding, wo man einfach sagen müsste, dass das Spiel hättest du eigentlich nie verlieren müssen.
Ja, also ich habe es mir auch teilweise angeguckt, sogar komplett, also in kompletten Auszügen. Und ich fand es erschreckend, wie schlecht man da ins Spiel am Anfang auch gekommen ist. Und man hat mit der ersten Chance das 1-0 gemacht. Und ja, alles sehr, sehr merkwürdig. Aber dass das Spiel dann halt auch so zerredet wird, das finde ich halt auch ein bisschen fragwürdig, weil so, man muss sich einfach auch mal das Spiel nochmal vor Augen führen. Das ist man ist mal mit 10 Mann gespielt und man kommt halt trotzdem nochmal ran. Also, und das finde ich halt auch nochmal eine Einstellungssache. Also, guck dir das 3-2 an, das ist richtig gut rausgespielt. Und hätte man natürlich so gegen Elversberg gespielt, also so hätte man gegen Elversberg so angegriffen, hätte man auch gewonnen. Aber wir hatten in der Qualität keinen Angriff gegen Elversberg. Ja.
Da haben halt die Aktionen Richtung Tor dann direkt gefehlt. Ja, fährt das, ja genau, schönes Tor, Stefaniak gleich am Anfang und dann Boris Daschi macht sein erstes Tor für uns, aber zu mehr hat es dann nicht gereicht, verlieren das Ding in der Arena in Paderborn dann 3-2. Die Woche davor wiederum dann ein Punktgewinn zu Hause gegen Halle. Am Anfang hätte man wahrscheinlich gesagt, 2 Punkte verloren, was man wahrscheinlich insgesamt dann trotzdem noch sagen müsste. So wie das Spiel gelaufen ist, muss man wahrscheinlich froh sein, überhaupt noch den Punkt geholt zu haben. Ein Spiel, was wahrscheinlich Sam Schreck nie vergessen wird in seinem Leben. Erinnert euch dann in der ersten Halbzeit mit seinem Rückpass nach, wie viel waren es? 2 Minuten, Tobias? 2, 3 Minuten?
3 Minuten, in der dritten Minute war es ja.
Auf Martin Mennel, der dann nicht Richtung Martin Mennel geht, sondern direkt ins Tor geht. Wir saßen ja dann auch in der Ecke und haben uns nur angeguckt und haben gedacht, ja, was soll das? Trotzdem dann, glaube ich, insgesamt ein gutes Spiel von uns. Wir haben Druck aufgebaut, mussten dann aber auch immer mal wieder zittern, weil Halle dann doch auch sich ein paar gute Chancen generiert hat. Aber im Endeffekt hat uns da auch wieder ein Stürmer gefehlt, der dann vorhin durchsetzungsfähig war, und wir mussten dann bis, glaube ich, auch kurz vor Schluss oder war es noch eine Nachspielzeit warten, bis dann Sam Schreck eine schöne Aktion dann macht und eine Flanke annimmt und direkt verwandelt. Ich glaube, da sind ihnen einige Steine vom Herzen gefallen, um uns dann den Punktgewinn zu holen.
89.
Schöner Abend im 89.
Minute. 89. oder 90. war es sogar.
Genau. 89. war es.
Ansonsten wieder schöner Abend im Erzgebirge, oder, Tobias?
Genau, dein Sohn hat ja auch mal das Erzgebirge gesehen. Also der hat das Spiel ja mit einer nordischen Gelassenheit beobachtet. Was er, glaube ich, auch nicht vergessen wird, dass ich ihm versehentlich die Wurst über den auf die Jacke gepatscht habe.
Es hat nicht gerade die Sympathie für Aue gesteigert, aber ist okay.
Und er hat dann ja auch die Wurst nicht gegessen, die durfte ich dann essen.
So ist es.
Aber, Thomas, er wollte ja dann ein Trikot haben. Das ist mir nämlich aufgefallen, und dann hast du gesagt, nein, du wolltest früher auch kein Trikot haben.
Ja, einfach wenn man nur vor Ort ist und dann hier in dem riesen Fanshop sich irgendwie meint, jetzt da, nur wenn man vor Ort ist, sich was auszusuchen, das geht's natürlich nicht. Da muss er sich das erstmal das Trikot verdienen, und ich sag mal, aktuell gibt's da wenig, womit er sich dann das Trikot als Aue-Fan dann verdient. Aber trotzdem ja für ihn auch ganz cool, zum ersten Mal irgendwie in einem Flutlichtspiel dann da gewesen, und das ist ja schon, standen ja auch eine gewisse Zeit dann unten direkt am Spielfeldrand, und Stefania kennt er ja schon aufgrund der Frisur, und den findet er, glaube ich, so ganz gut, aber ja, es war leider nur der Punktgewinn, und ziemlich dumme Aktion von Halle dann noch von den Halle-Fans in der Halbzeitpause, müssen wir, glaube ich, noch kurz drüber reden, die dann einiges an Pyrotechnik zu uns in den Heimblock geworfen oder abgefeuert haben, auch direkt in den Familienblock.
Naja, aber ihr wisst, dass da ein paar Ultras neben sitzen, ne?
Bitte?
Ihr wisst, dass da ein paar Ultras direkt sitzen, ne?
Es war
da sitzt so eine Ultra-Gruppe. Also, ja. Ich meine, klar.
Ja, es war, aber ich glaube nur in der Zeit, es war so eine kleine Gedenkaktion ja geplant, die man ja dann ja nicht durchführen konnte, weil die Polizei dann dort natürlich aufgetreten ist. Aber Martin, es braucht trotzdem keine Pyrotechnik, da in den Familienblock zu feuern.
Ja. Nee, habe ich ja nicht gesagt, aber ich meine, es ist, also ich wollte es nur mal einordnen, dass jetzt dann daneben sitzen auch Leute, die jetzt keine Kinder von Traurigkeit sind, was natürlich nicht rechtfertigt, dass man Pyrotechnik aus der Hand wirft. Also, das habe ich nicht gesagt, sondern das ist einfach vielleicht der Kontext für Leute, die es auch nicht wissen, was ich eh komisch finde, dass die nicht mehr in der Stehtribüne stehen. Aber keine Ahnung, das sind ja immer so 10 interne Gründe, die man jetzt nicht unbedingt kennt.
Mm-hmm. Ja, also auf jeden Fall, das war ja so in der Halbzeit, und wir saßen ja dann direkt neben dem OP-Block und haben halt gesehen, wie diese Horden dann auch aus der Heimkurve dann über den Zaun geklettert sind und über die Haupttribüne dann rüber Richtung Gästetribüne gerannt sind. Da hat man ja schon Schlimmeres vermutet, aber man hat es, glaube ich, dann trotzdem noch ganz gut hinbekommen, die zwei Seiten voneinander zu trennen. Keine schöne Aktion. Vielleicht gibt es nochmal im Rückspiel dann irgendwie eine Gegenaktion. Mal gucken, was noch passiert.
Na, dem ging ja, glaube ich, so ein bisschen voraus, dass er versucht wurde, irgendwie eine Fahne zu klauen von Hallenser-Fans. So. Also insofern beide Seiten haben sich da, glaube ich, nicht ganz korrekt verhalten. Ich mich aber auch wieder frage, wie die irgendwie dieses gesamte Pyro ja auch wieder in das Stadion bekommen haben. Bei einem Hochsicherheitsspiel.
Na, das ist ja keine große Schwierigkeit, ne, heutzutage. Oder beziehungsweise schon immer gewesen. Aber genau, das müssen wir, glaube ich, off-tape dir mal zeigen, wie man das
okay.
macht,
Tobias. Aber du hast jetzt den Spruch zum Spiel noch nicht gebracht.
Schreck, oh Schreck. Oder was?
Ja.
Was erwartest du von mir? Ja.
Ja.
Schreck, also, oh Schreck. Ja, was für, also ich finde ja Sam Schreck super, ja. Und er ist echt einer mit einer guten Übersicht, einer guten Einstellung zum Kampf. Er kann am Ball einiges, hat aber halt regelmäßig in jedem Spiel irgendeinen Klopper drin halt. Und das tut mir halt wirklich leid für den Typen, weil ich ihn halt wirklich mag. Weil es, glaube ich, auch so privat irgendwie so ein ganz cooler Typ ist. Jetzt glaube ich auch gegen Elversberg wieder so einen Schnitzer drin. Er macht es dann ja wieder gut in der Art, dass er halt einfach den Spielen seinen Stempel aufdrückt. Trotzdem ärgerlich, ne? Sowas muss er halt abstellen. Ist natürlich noch ein junger Typ, aber sowas ist trotzdem ärgerlich.
Na, gegen Ferl hat er ja, glaube ich, auch das 1:1 verschuldet.
Ja, ja. Doof. Naja, das war der Punktgewinn dann im Heimspiel gegen Halle. Leider ja das Ende unserer Siegesserie, denn wir kamen ja, und dann kommen wir wieder noch an das letzte Spiel zurück, aus einer Siegesserie, wo wir gegen Meppen gewonnen haben und wo wir auch mal auswärts wieder gewonnen haben, nämlich das Spiel in Oldenburg. Und da muss ich sagen, das war ja mein erster Sieg auswärts seit 5 Jahren mal wieder. Und große Klasse. Der Tag begann mit einer großen Aufregung, dass hier in Norddeutschland ja der ganze Zugverkehr eingebrochen ist, unter dem du ja auch, Martin, auch leiden musstest. Ihr seid, glaube ich, mit dem Mietwagen dann noch nach Oldenburg gekommen, oder? Kannst du es nochmal erzählen?
Ja, ist noch viel besser. Also wir haben erst nach Mietwagen geguckt, dachten so, ja, es ist vielleicht bisschen günstiger, es kostet vielleicht so 200 Euro, 300 Euro, weiß ich nicht. Dann habe ich da angerufen, das war mir zu teuer, und dann fiel dem Kollegen ein, dass er ja so einen Carsharing-Zugang hat, und das ist ein Anbieter, den gibt's, der kommt aus Halle, ja, und den gibt's halt in Ostdeutschland, also Magdeburg halt noch, wo wir waren, wo wir gestrandet sind. Und wären wir jetzt aber in Braunschweig gestrandet, dann hätte das gar nicht funktioniert. Also es war schon noch, dann nochmal ein krasser Zufall, und ich konnte dann auch auf ihn einreden, dass wir das dann machen, weil das ist erstens nicht ganz günstig und zweitens, ich musste die Liga komplettieren. Das war das Wichtigste an dem Tag.
Das war dein letztes
Stadion. Das war mein letztes Stadion und es hat wahrscheinlich jetzt um die 200 Euro gekostet. Herzliche Grüße an die Deutsche Bahn. Vielen Dank.
Aber kommt ja auch noch pünktlich an. Wir wollten ja auch mit der Bahn hier von Hamburg ausfahren und sind aber kurzfristig dann auch nochmal aufs Auto umgestiegen. Da kann ich ja viele Grüße an Florian nochmal schicken, der uns auch stetig hört. Das war super, dass wir da mit einem Auto fahren konnten. Hatten noch Patrick aus Hamburg mit eingepackt. Florians Sohn haben wir auch noch mitgenommen, 4-Jähriger. Und so ist die 4-Mann-Hamburg-Kombo dann Richtung Oldenburg aufgebrochen und auch noch sehr pünktlich dann angekommen. Genau, du hast ja schon gesagt, Stefan war mit dabei, viele Grüße. Stefan Mark war auch noch aus Bremen mit dabei, viele Grüße von der Stelle. Und ich glaube, die kennst du besser. Wir haben den niederländischen Aue-Fanclub kennengelernt, Martin, oder? Kannst du was zu denen sagen?
Natürlich. Ja, das sind Aue-Fans aus, ja, eigentlich aus dem ganzen Land, also von der Nordseeküste, das Milo und Thijs war auch dabei, Thijs kommt aus Utrecht. Und ich war auch schon unterwegs mit Stefan. Stefan kommt aus Enschede, also ganz im Osten der Niederlande. Also ziemlich verteilte Gruppe, auch ziemlich groundhopping-orientiert. Verschiedene Vereine von Ajax bis FC Twente.
Und ich glaube, so die Leidenschaft für Aue kam daher, dass ich glaube, entweder beide oder einer, glaube ich, bei dem Zweitliga-Heimspiel gegen Nürnberg, dem legendären 4:3, mit im Erzgebirge waren und sich da das Stadion und die Atmosphäre angeguckt haben und dann natürlich so ein Spiel mitbekommen haben und dann gesagt haben, den Verein sollten wir mal im Auge behalten. Bis dahin, dass sie dann einen niederländischen Fanclub gegründet haben. Super gut. Wo sehen wir sie mal wieder, Martin?
Ich glaube, Dortmund ist aktuell in der Diskussion.
Okay. Da kommen wir gleich noch drauf. Ja, ansonsten auch gutes Spiel, unsere Mannschaft, endlich auch mal die Überlegenheit in Tore ausgedrückt. Baumgart, kann ich mich erinnern. Dann kurz vor Schluss auch nochmal Dannhoff mit dem erlösenden 3:1 in der Nachspielzeit. Schönes Auswärtsspiel, schönes altes, herkömmliches Fußballstadion, wie man es so aus den 90ern kennt, mit grasbewachsenen Gäste-Fanblock, viel Beton, aber auch noch Flutlichtmasten. Also alles ganz schick in Oldenburg.
Flutlichtmasten?
Ich glaube schon, oder?
Naja, nee? Das ist doch der Grund, warum sie nicht zu Hause spielen dürfen. Die haben doch kein richtiges Flutlicht. Die haben nur so ein bisschen ergänzendes Flutlicht. Die haben kein richtiges Flutlicht, das liegt nämlich an der Autobahn da. Weil deshalb der Flutlichtumbau über Jahre jetzt nicht möglich war oder keine Ahnung, man sich da nicht dran getraut hat. Also das Stadion ist ja auch nicht das Originalstadion sozusagen von denen, die spielen ja noch nicht so lange. Also die spielen ja erst seit 30 Jahren, aber ihr Originalstadion ist auch irgendeinem Stadtteil, wie Donnerschnee heißt das, ne? Donnerschnee.
Ja, genau. Aber da jetzt Donnerschwee.
Donnerschwee gibt es,
glaube ich, aber auch mittlerweile ein Neubaugebiet draufgebaut worden, ne? Wie man es ja jetzt ab und zu mal kennt. Genau, ja, das waren so die letzten Spiele, ein echtes Auf und Ab, und so ein bisschen hat man das Gefühl, so dieser Hype um Carsten Müller und den Trainerwechsel ist so ein bisschen abgeebbt. Jetzt hat man einen Punkt gegen Halle, Niederlage in Verl, einen Punkt gegen Elversberg. Ja, schauen wir mal, ob denn die Trennwende dann eingeleitet wird in den nächsten Spielen. Gucken wir doch gleich mal direkt auf die nächsten Spiele. Die gehen nämlich jetzt, geht zuerst nach Köln, dann Heimspiel gegen Duisburg, dann auswärts in Dortmund zum letzten Spiel vor der Winterpause, und dann geht es nochmal nach Bautzen in den Sachsenpokal. Hoffnung, dass wir da Punkte holen, Tobias?
Ich denke schon. Also ich denke, gegen Viktoria, das ist ja so ein bisschen einfach auch ein großes Auf und Ab. Also die letzten beiden Spiele haben sie ja, glaube ich, gewonnen. Das waren sogar überraschende, beziehungsweise ich glaube, gegen Ingolstadt haben sie ja überraschenderweise gewonnen, womit ich gar nicht so wirklich, wirklich gerechnet habe. Aber sie sind so ein bisschen aus ihrer, genau, gegen Hennef 05 haben sie auch gewonnen. Davor haben sie gegen Duisburg unentschieden gespielt, gegen Elversberg auch verloren. Also die spielen eher so eine durchschnittliche Saison, würde ich jetzt mal sagen. Und ich denke, mit Glück und Leidenschaft können wir da durchaus aus dem Punkt holen. Gegen wen wir die definitiv gewinnen müssen, das ist Duisburg. Die spielen eine ganz schlechte Saison aus meiner Sicht. Sind auch nur auf Platz 11. Gut, da haben wir noch 7 Punkte mehr als wir. Und ist aber einfach auch so, dass sie zum Beispiel gegen Elversberg haben sie jetzt falsche Aufstellung, aber die sind letztlich sind ja auch ein bisschen in der Krise, und die musst du zu Hause einfach schlagen. Und wenn du halt auch schlagen musst, das ist halt eben Dortmund 2. Also ich denke, dort sind beide Siege Pflicht, damit wir sozusagen einfach dem rettenden Ufer, dass wir da nicht ganz, ganz super weit davon entfernt sind.
Was den drei genannten Mannschaften hier gelungen ist in den letzten Spielen, ist halt schon einen der Top-Mannschaften zu schlagen. Ja? Also Köln jetzt in Ingolstadt, du hast gesagt, Duisburg hat jetzt in Wiesbaden gewonnen, glaube ich Freitagabend 3-1. Und Dortmund hat jetzt seit 6 Spielen insgesamt nicht mehr verloren, mit ein paar Siegen, ein paar Unentschieden. Die haben sich echt auch da unten rausgekämpft, obwohl man auch am Anfang dachte, na gut, das ist mit einer der sicheren Abstiegskandidaten. Auch die haben sich rausgekämpft, jetzt zum Beispiel gegen Fair, gegen die wir verloren haben in der Vorwoche, haben sie jetzt wieder gewonnen. Man sieht mal wieder die dritte Liga, jeder kann gegen jeden gewinnen, nur man muss halt auch ab und zu mal ein paar Punkte holen. Deswegen sind für mich die Spiele hier komplett, komplett offen.
Darf ich nochmal sagen, wie scheiße ich Viktoria Köln finde?
Ja, sag's gern nochmal.
Ja. Nein, also erstens, sie kommen ja von der falschen Rheinseite. Das wisst ihr ja bestimmt. Sie kommen aus dem rechtsrheinischen Höhenberg, also Schottberg-Höhenberg. Der Verein steht so ein bisschen in der Tradition zum Fortwerk. Also es ist, die Vorgängervereine sind eigentlich so eine Art Werksclubs. Aber der aktuelle DSG Verein, der existiert eigentlich in der Form erst seit 2010. Also es ist ein Retortenclub im Prinzip, kann man schon sagen. Und er wird ja auch von einem großen Sponsor, Investor gepäppelt, der ja auch bei welchem Verein ganz groß drin ist? Tobias?
Keine Ahnung.
Ich rate jetzt mal, wird der von Kölmel gepäppelt?
Nein. Nein, bei welchem Verein? Also bei Lok.
Bei Lok.
Ach, bei Lok ist der auch der große Mann, weil... Ja, ist auch ein Freund von Heiko Scholz damals gewesen. War ja auch bei beiden Vereinen.
Na, ne.
Warte mal, war der auch bei Viktoria Köln? Ja, ich glaube schon. Nicht, dass ich wieder was Falsches erzähle, aber ja, also das ist ein Investorenverein. Ich finde das kein coolen Club. Das ist irgendwie richtig kacke da. Ich war da auch schon mal. Gegen Chemnitz, vor ungefähr 10 Jahren geführt. Nee, es war vor 2018 war es wahrscheinlich.
Sind wir nicht mehr gegen Viktoria Köln aufgestiegen?
Nee, das war Kaisers Jena.
Fortuna.
Die haben die Relegation gewonnen und dann ist das Jahr später Viktoria Köln aufgestiegen.
Alles aber, klar, okay.
Aber bei Fortuna Köln sind wir zu 16 aufgestiegen.
Alles klar, okay. Mensch, so viele Vereine haben die da, ist ja unglaublich.
Ja, das ist halt auch der Verein, für den sich gar keiner interessiert, ne? Also Viktoria Köln, ja. Fortuna Köln hat ja wenigstens so einen gewissen Kultstatus, obwohl man die auch kritisch sehen kann, aber Viktoria, oh. Mein Gott.
Das heißt, ich höre aus deiner Abneigung gegen Köln heraus, du wirst nicht nach Köln fahren nächstes
Jahr. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe ja auch Familie im Westen, also ja. Mein okay. Vater hat ja auch schon gefragt, ob ich hinfahre mit ihm und wahrscheinlich also ja.
Ah, na, sehr gut. Maskottchen, sehr gut.
Aber ihr kennt ja die Bilanz von meinem Vater mit Auer, ne? Das ist gruselig.
Ja? Ja, ist gruselig. Hat er schon mal einen Auswärtssieg mitgebracht?
Weiß ich nicht. Doch, wahrscheinlich schon. Irgendwann. Kann das sein? Ich weiß
nicht. Boah. Im westdeutschen Bereich? Schräg. Okay, ja, Heimspiel dann gegen Duisburg, Auswärtsspiel gegen Dortmund im Westfalenstadion oder neudeutsch Signur Iduna Park, was ja eigentlich so meine ganz coole Sache wäre, wenn man da irgendwie einen netten Termin gefunden hätte. Jetzt ist es ja ein Freitagabend, wo wahrscheinlich dieses Stadion sehr, sehr verwaist wirken würde. Ich weiß nicht, ob die erste von Dortmund dann auch spielt, ja, irgendwo die auswärts.
Die Scheiße ist, dass die erste, die spielen auswärts in Gladbach an dem Abend. Also nahe Auswärtsfahrt, werden wahrscheinlich so 5, 6, 7, 8.000 hinfahren. Weil eigentlich hat nämlich Borussia Dortmund auch eine Heimfanszene bei der zweiten Mannschaft. Also eigentlich gehen da immer so 500 Ultras hin. Also normalerweise ist das gar nicht schlecht. Ich war auch schon letzte Saison bei Dortmund 2 gegen Fair. Das fand ich auch nicht schlecht. Also da wurde 90
auch Minuten... Auch im großen Stadion.
Da wurde 90 Minuten supportet. Und was richtig cool ist, das hat irgendwie 10 Euro gekostet. Also 10 Euro Sitzplatz. Und ich glaube, der Steher kostet, glaube ich, sogar nur 5 Euro. Ja, aber ich hoffe mal wenigstens, dass jetzt 500 Aue-Fans dahin fahren. Aber es wird natürlich trotzdem dann trostlos. Ich meine, so ein Riesenstadion. Stehst du da alleine?
Fast nicht, ne? Also klar, alle, die aus der Gegend da drüben kommen, das werden auch einige sein, werden sich die Chance nicht entgehen lassen, da mal ein Auswärtsspiel mitzukriegen. Aber ich glaube nicht, dass sich dann so viele gerade aus dem Gebirge noch auf dem Platz machen. Tabellensituation ist kacke. Im November dann auf dem Weg, sich Freitagabend nach Dortmund aufzumachen, wird, glaube ich, schwierig, zumal wir ja auch am nächsten Tag früh dann gleich noch das große Highlight der Mitgliederversammlung haben, auch gut gelegt oder anders gesagt, natürlich beschissen gelegt für alle Auswärtsfahrer, die dann mehr oder minder die Nacht durchmachen müssen, um dann direkt früh dann wieder im VIP-Bereich im Stadion aufschlagen zu können, um dann bei der Mitgliederversammlung dabei zu sein. Aber machen wir erstmal eine Kategorie nächste Spiele noch zu Ende. Das sind die drei nächsten Spiele, Köln, Duisburg, Dortmund in der dritten Liga. Und dann dürfen wir noch in die sächsische Provinz nach Bautzen fahren, zu Budissa Bautzen, um dann, ich glaube, so Mitte November irgendwann unser, was ist es dann, Drittrunden-Match gegen Budissa Bautzen im Sachsenpokal spielen zu dürfen. Ist da jemand von euch dabei?
So, ich denke nicht, dass ich da dabei sein werde.
Ist das nicht schon Achtelfinale? Nee, ist dritte Runde. Nee, ist das Achtelfinale.
Ich weiß nicht.
Die dritte Runde hatte doch Aue schon gespielt. Das Achtelfinale.
Ich weiß nicht, wie viel freie Runden wir hatten.
Na, man steigt immer in der dritten Runde ein als Profimannschaft. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das Dynamo Dresden spielt ja in Plauen. Und das ist schon am Mittwoch, also das müsste am Buß- und B-Tag sein, das ist ja ein Feiertag in Sachsen.
Ja.
Und das heißt, dass die natürlich an dem Samstag auch alle Zeit haben, das könnte was werden. Und ich weiß auch nicht, wer das angesetzt hat, aber Chemnitz spielt an dem Tag auch in Freital. Und das ist ja auch eine ähnliche Richtung. Also das könnte nochmal fanmäßig Probleme irgendwie geben. Da bin ich so ein bisschen... denke ich mir auch gerade so mein Teil. Aber es wurde ja auch im Stadion, war ja auch ein großes Banner, fahrt alle nach Bautzen, der auch
vielleicht... Autokorso, aber vielleicht dann der Tipp, die Autobahnraststellen dann zu meiden, sondern einfach komplett durchzufahren und sich nicht irgendwie nerven zu lassen von Chemnitzern oder Dresdnern.
Aber ja, genau. Budissa Bautzen, die sind richtig schlecht. Die sind aktuell Letzter in der...
Ja, ich wollte gerade die Frage machen, ne? Was denkt ihr, auf welchem Platz ist Budissa Bautzen aktuell? Du hast jetzt schon gesagt, letzter Platz in der Oberliga. 18. Platz, 11 Spiele, 8 Punkte, Letzter gegen Letzter, dritte Liga gegen fünfte Liga. Klar, nichts anderes als ein Sieg musste herauskommen, um wenigstens mit einem gewissen Erfolgserlebnis dann auch in die lange Pause gehen zu können. Nicht nur das, sondern einfach nur, weil du einen Fünftligisten einfach schlagen musst, ja, ganz egal, wie es gerade um dich steht. Okay, das zum Fußballerischen und dann wollen wir jetzt nochmal einen Blick drauf werfen auf die kommende Mitgliederversammlung, die bei uns im Verein stattfinden wird am Samstag, dem 12. November. Die Einladungen sind ja schon rausgegangen, die Agenda ist schon rausgegangen. Die Agenda umfasst 24 Tagungsordnungspunkte, da wird man beschäftigt sein, aber man hat ja als Verein vorgedacht und lässt die Mitgliederversammlung gleich, ich hatte es vorhin schon gesagt, 9:30 früh, an einem Samstag früh starten, um dann genug Zeit zu haben, all die Punkte durcharbeiten zu können. Ich glaube, das Spannendste neben den aktuellen Zahlen und Geschäftsabschlüssen, die ja dann doch auch gerade durch die Jahresabschlüsse schon so ein bisschen bekannt sind, wo es dann keine große, vielleicht auch negative Überraschung geben sollte, ist sicherlich dann die Wahlen, die auf der Liste mitstehen. Das heißt, es wird der Ehrenrat gewählt, es wird der Aufsichtsrat gewählt und davon aus diesem Gremium wird dann ja auch der Vorstand entsprechend gewählt. Ich muss mich da erstmal einlesen. Habt ihr das auch verstanden? Was ist jetzt Aufgabe Aufsichtsrat? Was ist Aufgabe Ehrenrat? Wie kommt der Vorstand zustande? Habt ihr das alles so gecheckt, Martin, Tobias?
Also ich glaube, das ist dieses typische DFL-Konstrukt, dass du den Aufsichtsrat wählst und der Aufsichtsrat den Vorstand wählt, aber der Ehrenrat die Wahlvorschläge macht, ne? So, das ist sehr kompliziert. Aber genau. Ja, das ist bei fast allen Vereinen eigentlich so.
Mhm. Hat mich jetzt zum ersten Mal damit beschäftigt.
Es gibt manchmal die Direktwahl vom Präsidenten, aber das ist auch nicht Standard. Und was noch viel krasser ist, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, die Wahlen sind öffentlich, ne? Also offen. Das heißt, man macht das mit Handheben.
Tatsächlich?
Ja. Okay. Ich war jetzt auch letztens
Ist das üblich?
Ja, ich war letztens auch bei einer anderen Mitgliederversammlung eines anderen Fußballvereins. Da war es auch so. Da wurde der ganze Aussichtsrat, Entschuldigung, per quasi Akklamation gewählt.
Okay. Ist jemand dabei überhaupt?
Aber ich meine, wenn du das jetzt nicht willst, dann kannst du halt mit den Verfahren auch das ganze Ding sprengen. So. Ich meine, das andere, das dauert einfach 10-mal länger, aber ist aus meiner Sicht eigentlich auch demokratischer, die geheime Wahlen, Einzelwahlen und so weiter. Also ich meine, ja, mich wundert es halt schon, aber klar, das ist natürlich effizient, so eine ganze Liste im Prinzip zu wählen, ne?
Jetzt lacht nicht gleich, aber müsste es nicht auch im Jahr 2022 irgendeine elektronische Form der Wahl geben, wo jetzt Mitgliederversammlungen auch hybrid oder remote durchgeführt wurden während Corona? Müsste sowas nicht auch irgendwie möglich sein?
Also ich finde das nicht unbedingt. Es gibt halt auch gute Gründe gegen elektronische Wahlen. Also es gibt gute Gründe gegen elektronische Wahlen in einem Raum. Es gibt aber auch gute Gründe, überhaupt elektronische Wahlen übers Internet zu machen. Und ja, also ich finde, klar, da könnte man sich aber schon was Rechtssicheres überlegen, ne? Aber ob das dann demokratischer ist, da habe ich meine Zweifel.
Okay, gucken wir uns mal die Kandidaten an für den Aufsichtsrat, für den Ehrenrat und dann gewissen Ausblick auf die möglichen Präsidenten oder auch die möglichen Vorstandsmitglieder im Verein dann ab Mitte November. Es haben sich 12 Bewerber aufgestellt und hier muss man nicht mal gendern, weil es wirklich 12 Bewerber sind und es keine Frau tatsächlich gibt, die sich auf eine Stelle in diesen Gremien beworben hat. Insgesamt hat ein Aufsichtsrat 9 Plätze, ich glaube maximal 9 Plätze und ich glaube, werden jetzt im Zweifel auch vergeben werden. Von den 12 Bewerbern haben sich im Vorfeld schon 9 zusammengeschlossen, was auch immer dieses zusammengeschlossen heißt. Man hat ja schon mal so eine kleine Pressemitteilung rausgegeben, dass man gemeinsam aktiv da an der Zukunft des Vereins, bla bla bla, arbeiten möchte, ist so der Zusammenschluss schon größerer Unternehmen im Erzgebirge. Dazu gehört Nickelhütte dazu, da gehört diese Hautpflegefirma MWR mit dazu. Da gehört auch Lothar Lessig wieder mit dazu, der ja schon früher mal gewisse Ämter bei uns im Verein innehatte, aber auch Porsche zum Beispiel und eine große Krankenkasse im sächsischen Bereich, die sich auch mit aufschwingt, ich glaube, wieder im Aufsichtsrat mit aktiv zu werden. Ansonsten ganz spannend noch dazu, dass mit Heinrich Kohl sich auch der Oberbürgermeister von Aue mit zur Wahl stellt und aus dieser Riege der alten weißen Männer ragt dann etwas Nico Dietmann heraus, nämlich der Thalheimer Bürgermeister, der jetzt ja auch schon nicht Interims, Zwischenvorstand aktuell ja schon
Vorstand, der ist
ist.
im Vorstand aktuell.
Genau, aktuell im Vorstand, bewirbt sich aber hier um einen Posten im Aufsichtsrat. 37, ja auch aktive Fußballvergangenheit bei Tanne Thalheim, hat man, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, aktiv in der Nationalmannschaft der Bürgermeister, glaube ich, war es. Ja, wie gesagt, mit 37 ragt hier positiv heraus als mal in jüngerer. Weil alle anderen, ich habe jetzt nicht bei allen da das Alter herausgesucht, aber man kann mal von ausgehen, dass alle über 55 der genannten sind. Was vielleicht auch da wieder jetzt nicht ganz unüblich ist, wenn man sich bei anderen Vereinen so die Aufsichtsräte und Vorstände anguckt. Weil es halt doch wieder so ein Amt ist, was dann eher so ältere, gediegenere Männer ja meistens auch irgendwie innehaben, die dann so ein bisschen die Übergangsphase raus aus dem Job Richtung Vorruhestand irgendwie einläuten, in der Art, dass man sich halt um solche Ämter bemüht, um dann doch irgendwie nochmal ein bisschen wichtig zu sein. Ja.
Verstehe ich das richtig, dass Michael Vogt bleiben soll? Also
Ja.
ist das so zu verstehen?
Ja, habe ich so verstanden. Also darüber sollten wir auch noch mal kurz diskutieren. Also neben den neun Aufsichtsratsbewerbern, sind 12 insgesamt, ja, nur die 12 haben sich schon mal zusammengeschlossen und sagen, sie würden es gern tun. Hat man auch das System vorgeschlagen, dass Michael Vogt Geschäftsführer bleiben soll, mit Matze Heidrich, ein Sportdirektor ja schon im Vorstand, ne, beziehungsweise schon engagiert im Verein mit drin ist. Aber man möchte auch noch einen Fanvertreter gern mit, zum Beispiel im Vorstand mit drin haben. Und das wird jetzt noch ganz spannend, weil das hat mir jetzt bisher niemand oder das hat mir bisher nichts gesagt. Roland Frötschner wurde als möglicher Präsident vorgeschlagen oder hat sich selbst vorgeschlagen oder wurde von dem neuen Mann-Gremium vorgeschlagen, wie auch immer. Aktuell Unternehmer aus Schneeberg. Was macht er? Rohrleitungs- und Anlagenbau, hatte ich dann mir mal rausgesucht. Übergibt auch gerade so an seine Kinder die Geschäfte im Unternehmen und kann sich jetzt nochmal neue Dinge vorstellen, zum Beispiel nämlich Präsident unseres Vereins zu werden. Dazu soll dem Vorstand angehören Thomas Schlesinger, auch ein Chef eines Unternehmens aus, ich glaube sogar Crimmitschau war das in der Ecke. Und dann die uns bekannten Robert Scholz aus dem Verein, Förderkreisvorstand aktuell und Volker Schmidt, jemand aus der alten 80er Aue Fußballgarde, der ja auch mit Teil des Vorstands werden soll, für das Thema Sport und Sponsoren zuständig sein soll. Das soll so ungefähr der Vorstand sein. An euch noch eine Fachfrage. Der Präsident, der hier vorgeschlagen wird, Roland Frötschner. Was hat er mit dem Auer Fußball zu tun? Weiß das
Ich
jemand?
habe ehrlich gesagt keine Ahnung und ich höre jetzt auch die Namen ehrlich gesagt zum ersten Mal.
Martin?
Naja, du beziehst dich auf einen Presseartikel und da steht natürlich wieder das Lieblingswort in Auer drin, Schwiegersohn.
Der Schwiegersohn. Roland Frötschner hat einen bekannten Schwiegersohn und das ist Enrico Kern, der, glaube ich, bei unserem Verein jetzt schon seit einigen Jahren fürs Marketing zuständig ist. Und ja, im Erzgebirge sich jetzt heimisch fühlt nach seiner aktiven Karriere bei uns und dann eben auch die ja, Frau seines Lebens gefunden hat und den Schwiegerpapa, der Schwiegerpapa wird jetzt vielleicht Vorstand des Vereins.
Ich habe noch mal eine Nachfrage. Thorsten Enders kandidiert noch mal für den Aufsichtsrat,
Ja,
richtig?
also
Und
genau.
ist aber nicht in diesem Neunerkreis.
Genau. Also Thorsten Enders gehört noch zu den 12, die sich insgesamt bewerben, dazu, gehört nicht aber zu diesen Neunerkreis, die sich zusammengeschlossen haben. Kann man jetzt auch so ein paar Sachen hineininterpretieren. Und dazu noch Uwe Leonhardt, der auch noch für den Job des Aufsichtsrats oder eben für den Aufsichtsrat kandidiert, war, glaube ich, bisher Aufsichtsratsvorsitzender, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und Sniper, Jörg Püschmann, hat sich auch beworben für einen Platz im Aufsichtsrat, gehört aber auch, also die drei letztgenannten gehören jetzt nicht dieser Neuner-Riege, gehört nicht zu dieser Neuner-Riege, die sich so zusammengeschlossen haben. Aber es gibt ja auch, und du hast ja auch den Presseartikel jetzt auch gerade schon angesprochen, den wir gerne auch verlinken in den Shownotes, wo Sniper ja auch schon sagt, dass er ganz positiv auf die aktuelle Lage schaut, gerade die Bewerberlage sich anguckt und sagt, das gefällt ihm oder der Fanszene insgesamt sehr positiv, welche Namen da auf der Liste stehen. Ich bin da tatsächlich zu weit weg, um das einschätzen zu können.
Ich finde ja interessant, dass es einen zweiten Leonhard gibt, der aber von der Erzgebirgssparkasse kommt. Also es heißen anscheinend sehr viele Leute im Erzgebirge Leonhard.
Ja, aber das ist doch, ja genau, das ist doch kein Wunder, oder? Wenn ihr dann auf euren stundenlangen Fahrten mit dem Bus durchs Erzgebirge fahrt, dann seht ihr doch an jedem, klar, zweiten Autohaus, aber insgesamt bei jeder zweiten Firma ist doch irgendwie Leonhard, steht dann mit dran. Das ist tatsächlich so. André Leonhard hast du angesprochen, der gehört zu dieser Neuner-Riege, Sparkassenvorstand des Erzgebirgskreises, der sich auch um ein Amt im Aufsichtsrat bemüht.
Hier steht Verhinderungsvertreter des Vorstands der Erzgebirgssparkasse.
Das habe ich mich gefragt, was das ist. Was ist ein Verhinderungsvertreter?
Vielleicht jemand, der so eine Art Prokura hat? Also wenn der Vorstand verhindert ist?
Ja.
Ich bin ja nicht so im Gesellschaftsrecht drin. Naja, das ist jemand, der das mal vorübergehend macht, so. Ja. Anscheinend.
Hm? Interimsmäßig. Genau. Es wird kolportiert, mal wieder ein Neuanfang, mal wieder soll der Verein neu aufgestellt werden, mal wieder sollen alte Zöpfe abgeschnitten werden. Ob das mit den genannten Personen hier gelingen wird, wie gesagt, bin ich zu weit weg. Auch die Presse inklusive Fanszene ist da, glaube ich, aktuell gespalten. Glaube, was halt klar ist, ist dann, dass Namen, die bisher den oder Personen, die bisher den Verein geführt haben, aktuell wo keine guten Chancen haben, wieder in ein Amt entsprechend zu kommen. Und deswegen ist es auf dem weißen Blatt Papier erstmal schon ein Neuanfang, wenn dann einfach neue Namen dastehen. Allen anderen würde ich dann erstmal Kredit geben, um zu zeigen, was man kann, weil, wie gesagt, ich da zu weit weg bin, um irgendwelchen Personen jetzt schon im Vorfeld irgendwelche Skills absprechen zu wollen. Ich weiß nicht, ob euch das anders geht.
Ja, interessant ist noch Ehrenrat Wolfgang Leonhard und Kai Werner. Mhm.
Wolfgang Leonhard, klär uns auf, wer ist das?
Mal, das ist jemand, ist das nicht?
Ist das der dritte Puder? Vielleicht? Können wir das noch schnell rausfinden? Es gibt doch neben den Leonard-Zwillingen noch einen dritten älteren Puder.
Nee,
ich glaube mal, sowas gehört zu.
Ist nee? Der Bürgermeister von, oder ehemaliger Bürgermeister von Czorlo? Czorlo. Ja, siehst du, guck mal, man hat von außen halt gar keine Ahnung. Ja, vielleicht sollten wir uns einfach auch dazu gar nicht mehr äußern. Ja, ist Bürgermeister von Czorlo. Okay.
Vielleicht ist es besser. Okay, genau.
Aber Kai Werner wundert mich schon, der ist doch eigentlich im Vorstand aktuell.
Ja. Ich glaube, da ist noch auch eine spannende Personalie für den Ehrenrat kandidiert, auch noch Jürgen Escher. Auch wieder so eine 80er Aue-Ikone. Sodass, wenn das klappen sollte, man im Zweifel mit Volker Schmidt im Vorstand und Holger Escher im Ehrenrat zwei ehemalige Spieler hätte, die, glaube ich, fußballerisches Wissen, Erzgebirgskenntnisse mit einbringen können. Ob das dann dort gefragt ist, muss man sehen, aber back to the woods kann man es, glaube ich, überzeichnen.
Ja, es wird spannend. Bleiben Sie dran.
Schauen Sie zu, wie sich der Verein verlegt. Seid ihr denn vor Ort an dem Samstag?
Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wie sagen meine Planung aussieht. Ich habe aktuell relativ viel auch zu tun, auch in meiner Freizeit. Insofern kann ich es noch nicht so ganz hundertprozentig sagen.
Also ich bin auf gar keinen Fall da, weil
Martin schafft es nicht, 9:30 in Aue zu sein.
Ja, und vor allen Dingen halt auch, wenn ich nach Dortmund fahre, wie? Also.
Das stimmt. Da kannst du mit dem Mannschaftsbus
Ja,
zurückfahren
genau.
oder kannst dich hier Kai Werner Vorstand anschließen und setzt dich in sein Audi A8 und lässt dich da einmal quer durch
Die nehme
Deutschland.
ich bestimmt mit, weil ich die Leute alle so gerne wählen werde.
Kannst du gleich ein kleines Interview für einen Podcast mit
Ja,
aufnehmen. Das kann
genau.
man machen. Okay, also wir werden drüber berichten. Ich würde mal sagen, ja, wir haben noch ein paar Spiele. Wir haben die Gremiumssitzung. Da wird es, könnte ich mir auch schon vorstellen, heiß hergehen. Ich hoffe, dass es noch vor der Wahl irgendwie ein paar Statements von den Bewerbern gibt, um sich mal irgendwie so ein Bild zu machen. Wie gesagt, dadurch, dass ich zu weit weg bin, kenne ich sie nicht, kenne ihren Werdegang nicht, kenne auch ihre Intention nicht. Wobei, was man dann halt im Vorfeld sagt und dann nach einer Wahl macht, ist dann sind auch immer wieder zwei unterschiedliche Sachen. Aber mal irgendwie so ein Bild von den Leuten, von den Bewerbern zu bekommen, wäre, glaube ich, schon ganz gut. Mal gucken, ob da noch was kommt. Okay, ja, dann sind wir, glaube ich, schon hier am Ende der Folge. Ich
Halt,
glaube, wir
halt, halt.
können
Wir haben was vergessen.
und müssen. Wir müssen noch Dimi Nazarov beglückwünschen zum Tor des Monats. Das sollten wir auf jeden Fall noch tun. Ich habe jetzt mir noch gar nicht das angeguckt, wie es in der Sportschau übergeben wurde. Das gucke ich mir noch mal in der Mediathek an, wie das so war. Aber auf jeden Fall ja hochverdient das Tor des Monats September geschossen und auch die Medaille bekommen. Super, Dimi, war das so? Und dann, ja, leider die Kategorie Helge der Woche müssen wir leider aktuell schieben, weil es tatsächlich nichts Neues gibt und wir nichts mehr von ihm hören. Er twittert nichts mehr, er schreibt nichts mehr auf Facebook und auf LinkedIn kriegt man auch nichts mehr mit. Das ist tatsächlich sehr schade, aber
Ich habe aber noch was anderes.
wir haben auch
Und
nichts. Na,
zwar,
was denn?
ja, herzlichen Glückwunsch an FC Erzgebirge Aue zum trashigen Social Media Content, der zuletzt rausgehauen wurde. Also, das ist groß. Ja, man ist ja jetzt auch auf TikTok und man hat ja auch zu diesem Nazarov-Tor so ein richtig trashiges, ja, Ding gebaut. Also, alle Achtung, das ist echt ein Riesenunterschied zu früher.
Genau, Chapeau, wir kriegen es mit und wir feiern es tatsächlich, das muss man ja auch mal sagen. Wenn sich da was tut, fällt mir auch auf, sehr, sehr gut. Und ja, wer noch nicht bei TikTok ist und wer bei TikTok ist und noch nicht Aue folgt, kann das ab sofort tun. Auch da gibt es den heißesten Scheiß jetzt von unserem Lieblingsverein.
Also dieses Ding zum Tor des Monats, das ist echt richtig gut. Ja.
Genau. Ansonsten spielt sich noch abseits des Platzes Ivan Knežević etwas in den Vordergrund, weil er regelmäßig bei Twitch performt, gibt dort Live-Sessions sozusagen. Man kann ihm beim Videospielen zugucken, man kann ihm zugucken, wie er sich durch Shopping-Seiten klickt. Ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal gemacht, aber auch nur ein paar Minuten hängen geblieben, weil das schon echt so eine eigene Welt ist. Und wahrscheinlich bin ich auch zu alt für den Quatsch, aber es gibt ja einige, die ihn feiern und auch einige, die das gleich so ein bisschen ins Spielerische mit übertragen, im Sinne, warum spielst du nicht? Und es dann auch schon mal so eine Kommunikation gab, wo er ja auch schon entgegnet hat, dass es auch nicht verstehen kann, warum der Trainer ihn nicht aufstellt. Auf jeden Fall, wer so ein paar private Insights von Ivan Knežević, unserer Nummer 7, haben will, sucht ihn bei Twitch. Ich glaube, Ivan Likit, glaube ich, nennt er sich da. Und sehr, sehr regelmäßig stellt er sich da per Video zur Verfügung. Eigentlich so eine ganz coole Chance, mal so einen Profispieler mal so ein bisschen privat zu erleben und auch wirklich tatsächlich mit ihm zu kommunizieren. Er reagiert da auch auf Chats und so und gibt Antworten auf Fragen und so. Eigentlich eine ganz, ganz nette, coole Sache, was Social Media jetzt auch Gutes haben kann in dir.
Na, mir wäre eigentlich lieber, hätten mehr Bundesliga-Profis einen Podcast, aber ja, Podcast ist auch was für alte Leute, oder?
Ja, ich glaube auch, das ist nichts für die Jungen. So ist es. Okay. Dann, ja, sind wir durch. Eine Stunde wieder. Hat Spaß gemacht, obwohl jetzt die sportliche Lage aktuell nicht so dolle ist. Wir melden uns vom Abgrund und beim nächsten Mal melden wir uns hoffentlich dann über dem Strich, weil wir nämlich jetzt ein paar Punkte aus den nächsten Spielen geholt haben. In diesem Sinne, bleibt gesund, schöne Zeit, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.